Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, bevor wir mit dieser heutigen Podcast-Episode beginnen, bevor wir zur Learning Nummer 6 übergehen, wünsche ich euch allen erstmal einen richtig, richtig geilen, wunderschönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr hattet riesige, richtig gute Geschenke bei euch im Stiefel und hoffe, dass ihr euch an der Schokolade nicht zu viel gönnt und dass ihr alle gesund bleibt. Soweit zu den Glückwünschen. Kurzer Side-Fact, ich habe ja schon in der ersten Episode von 24 Learnings für 2024 gesagt, dass ich seit über 10 Wochen krank bin und ich sage euch, es ist nicht einfach, diese Podcast-Episoden aufzunehmen. Ich habe gerade eine halbe Stunde einen Hustanfall gehabt und mich darauf vorbereitet, das Ganze jetzt irgendwie halbwegs aufnehmen zu können und zwischendurch dann immer zu pausieren, zu husten, das alles aufzunehmen. Das ist echt ein Pain, den ich mir so nicht vorgestellt habe. Aber alles halb so wild. Für euch mache ich das natürlich trotzdem. Ich habe euch 24 Episoden versprochen, 24 Learnings und die kommen auch. Und heute, passend zum Anlass Nikolaustag, möchte ich euch ein super wichtiges Learning mitgeben. Vielleicht mit eines der wichtigsten in meiner gesamten Karriere bisher und definitiv eines der wichtigsten für 2024. Verkauf ist eine Kunstform. Verkaufen ist Kunst. Und das ist genau deshalb so wichtig, weil wir ja gestern schon darüber gesprochen haben, dass du eine gewisse Übung darin brauchst, zu verkaufen, ganz logisch. Allerdings musst du ja auch wissen, was du üben sollst. Du solltest natürlich einen Plan haben, du solltest natürlich wissen, welche Fähigkeiten du trainieren solltest und wie du das Ganze machen solltest. Blöderweise ist es so, dass man aus dem Strukturvertrieb gemischte Erfahrungen mitbekommt. Ich kenne super, super viele Leute, die aus dem Strukturvertrieb rausgekommen sind, die Top-Verkäufer sind. Also die wurden wirklich top ausgebildet, kann man wirklich nichts sagen. Auf der anderen Seite kenne ich auch ein paar Gurken, anders kann ich es nicht sagen, die einfach nicht wissen, was Verkauf bedeutet. Deswegen lasst uns erstmal in die Thematik einsteigen und gucken, wo die Reise heute hingeht. Was bedeutet denn überhaupt verkaufen? Das ist jetzt mal der wichtigste Punkt. Und ich weiß, hier in Deutschland sind wir nicht so Fan vom Thema Verkaufen. Wir alle wollen lieber Berater statt Verkäufer sein, bla bla bla. Im Endeffekt, hart wie es ist, wenn du Geld verdienen willst, musst du verkaufen. Punkt. Denn wenn du nicht verkaufen müsstest, würde der Kunde ja selbst wissen, was er haben möchte, würde sich damit auseinandergesetzt haben und würde dich letzten Endes auch gar nicht brauchen. Deswegen müssen wir einmal akzeptieren, kurz durchatmen und akzeptieren, dass Verkaufen ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit als Finanzberater, Versicherungsmakler, Unternehmer ist. Und wenn du diesen wesentlichen Bestandteil wirklich drauf haben möchtest, wenn du das wirklich verstehen möchtest, dann musst du in allererster Linie verstehen, was ist denn überhaupt Verkaufen? Ich habe mir da ein paar unterschiedliche Dinge angeschaut. Ich habe zuerst mit ChatGPT gefragt und bei Google die Definition von Verkaufen eingegeben. Und die offizielle hochdeutsche Version ist: eine Ware oder Dienstleistung im Austausch für Geld oder einen anderen Wertgegenstand an jemand anderen zu übergeben. Also quasi der reine technische Prozess im Verkauf. Ich gebe dir etwas, du gibst mir dafür Geld und das ist der Tausch. Geld gegen Dienstleistung oder Geld gegen Ware oder Ware gegen Ware wird als Verkauf gewertet. Das hilft uns natürlich nicht weiter. Wir brauchen eine spezifischere Definition, eine Definition, die unserem Beruf, unserer Branche gerecht wird. Und da habe ich mich mal an meine Jugendzeit erinnert. Ich habe mal, das wissen viele gar nicht, aber ich habe mal eine sehr, sehr lange Zeit im Einzelhandel gearbeitet. Genau genommen habe ich Möbel verkauft. Und dort erinnere ich mich noch bis heute im Pausenraum, ein riesengroßes Schild stand dran. Und da stand drauf: Verkaufen beginnt erst, wenn der Kunde nicht kaufen will. Alles andere ist nur Ausstellen der Waren. Damals habe ich das nicht so ganz verstanden. Ich fand es irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Weil was bedeutet das jetzt? Zwinge ich den Kunden jetzt zu kaufen, obwohl er es nicht will? Oder was heißt das jetzt? Ne? Und wenn man genau darüber nachdenkt, dann wird man feststellen, ja, stimmt, Verkaufen beginnt tatsächlich erst dann, wenn der Kunde nicht oder noch nicht kaufen will. Oder anders gesagt, wenn dem Kunden noch gar nicht bewusst ist, was er kaufen sollte, um seine Probleme zu lösen. Oder vielleicht sind ihm seine Probleme auch noch gar nicht bewusst. Ich meine, wenn man sich in der Welt mal genauer umschaut, wo alles sich hinentwickelt und wie alles vor ein paar Jahren war. Ich bin ja jetzt inzwischen schon über 31 Jahre alt, bin 90er Jahre Kind und ich bin mit den ersten Mobiltelefonen aufgewachsen, die hatten Knöpfe und ein farbloses Display. Irgendwann kamen Smartphones. Vorher, bevor Smartphones kamen, waren alle super happy mit diesen Knöpfen und mit diesen Mobiltelefonen. Man konnte es mit sich durch die Gegend tragen, man konnte damit kommunizieren. Niemand hat daran gedacht, dass ich eine Kamera da drin brauche, dass ich einen Kalender da drin brauche, dass ich einen Internetempfang da drin brauche, dass ich das ganze Ding als Multifunktionstool, als Wecker, als Organizer, als Socializer benutzen kann, dass ich das als Frau, als Ersatz für den Spiegel zum Schminken benutzen kann und so weiter und so fort. Niemand hat sich damals im Jahr 2001 Gedanken darüber gemacht, dass sowas überhaupt notwendig wäre, bis Apple kam. Und dann gesagt hat, hey, guck mal, wir lösen diese Probleme für dich. Du musst niemals wieder eine Videokamera oder eine Fotokamera mitschleppen, weil das ist alles schon eingebaut. Du musst niemals wieder einen extra MP3-Player mitschleppen, weil das ist alles schon eingebaut. Wir lösen das Problem für dich, dass du, um ins Internet zu kommen, ins Internetcafé gehen musst, weil du hast dein Internet in deiner Tasche und so weiter und so fort. Niemandem war vorher bewusst, dass er dieses Problem überhaupt hat. Aber durch gutes Marketing, durch guten Verkauf, haben Firmen wie Apple es geschafft, dieses Problembewusstsein zu erschaffen und gleichzeitig eine passende Lösung dafür anzubieten. Und heute bin ich fest davon überzeugt, dass niemand, absolut niemand, der hier diese Podcast-Episode anhört, ohne sein Handy auch nur eine Woche leben könnte. Rein technisch gesehen ist das natürlich möglich, das ist gar keine Frage, aber das ganze Leben ist da drin. Alle Kontakte, alle Kommunikation, geschäftlich sowie privat, Unterhaltung, Multimedia, das ist alles da drin. Das ist fast nicht mehr wegzudenken. Einfach nur, weil ein gewisses Problembewusstsein erschaffen wurde. Henry Ford hat mal gesagt, dass man den Menschen Probleme oder Dinge verkaufen muss, von denen sie nicht wissen, dass sie sie brauchen. Und er hat das, glaube ich, andersrum gesagt. Er hatte gesagt, hätte ich den Menschen das verkauft, was sie wollen, dann hätte ich ihnen motorisierte Kutschen verkaufen müssen. Irgendwie sowas, ne? Damals hatte niemand die Idee, hey, anstatt einer Kutsche, anstatt einem Pferd, brauche ich ein Auto. Das ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr großspurig gesprochen, sehr, sehr viele große Floskeln und irgendwelche Vergleiche mit riesigen Persönlichkeiten. Aber unterm Strich bedeutet das doch genau das. Die Kunden, die wir haben, da steht keiner morgens auf und denkt sich, hei, ich habe ja noch gar keine BU. Was ist, wenn ich morgen berufsunfähig werde? Die Leute, die morgens aufstehen, die zur Arbeit gehen, ihre 2.000, 3.000, 4.000 netto verdienen, da denkt sich keiner, Mensch, nur noch 46 Jahre, dann ist Rente angesagt. Was kann ich denn mit dieser Zeit machen? Wie kann ich das am besten vorbereiten? Jeder hat es schon mal irgendwie so ein bisschen gehört, vielleicht aber auch nicht. Dann schiebt man das Ganze vor sich her oder auch nicht. Und viele wissen gar nicht, welche Optionen es gibt. Deswegen habe ich für unseren Beruf hier mal eine Definition aufgeschrieben, die ich sehr, sehr treffend finde. Verkaufen bedeutet, dem Kunden die optimale Lösung für ein Problem zu bieten, von dem der Kunde noch gar nicht weiß oder dass dem Kunden noch gar nicht bewusst ist, dass er es hat. Und sich für das Schaffen des Problems, also für das Problembewusstsein und für die gebotene Lösung bezahlen zu lassen. Nochmal, verkaufen bedeutet dem Kunden die optimale Lösung für ein Problem zu bieten, von dem der Kunde noch gar nicht weiß, dass er sie hat. Und sich für das Schaffen des Problembewusstseins und für die angebotene Lösung bezahlen zu lassen. Auf Deutsch übersetzt, der Kunde weiß nicht, dass sein Altersvorsorgerproblem hat. Wir als Berater zeigen ihm, hey, guck mal, das mit der gesetzlichen Rente, das wird wahrscheinlich nicht ganz so gut ausgehen, wie du dir erhoffst. Und mit der steigenden Lebenserwartung ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 100 wirst oder vielleicht sogar älter, gar nicht verkehrt. Auch da wirst du irgendwo wohnen müssen, auch da wirst du Lebensmittel einkaufen müssen, auch da wirst du vielleicht ein schönes Leben haben wollen. Wäre es nicht sinnvoll, hierfür eine gute Lösung zu haben? Und dann präsentieren wir ihm eine gute Rentenversicherung, eine gute Investitionsmöglichkeit, eine gute Kapitalanlage, Immobilie, was auch immer er anbietet. Das ist halt mit der wichtigste Punkt, ja? Man muss den Menschen Dinge verkaufen, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie es brauchen. Denn wenn sie das alles wüssten, wenn sie sich damit auseinandersetzen würden, wenn sie sich insgesamt damit beschäftigen würden, würde man unseren Berufsstand gar nicht brauchen. Das ist einerseits traurig, weil natürlich sollte jeder Mensch seine finanzielle Verantwortung tragen. Auf der anderen Seite ist das halt eine riesen Opportunity für uns, weil jeder Mensch hat halt irgendwo den Wunsch danach, finanziell unabhängig zu werden, finanziell sicher aufgestellt zu sein und dafür zu sorgen, dass man im Leben auf mögliche Risiken vorbereitet ist. Und genau da kommen wir als Berater, als Verkäufer ins Spiel. Denn wir wissen ja, welche Probleme es da draußen gibt und für welche Probleme wir die passende Lösung haben. Und diese Probleme müssen wir bei dem Kunden erstmal hervorheben, ihm bewusst machen, dass er sie überhaupt hat und prüfen, wie er darauf reagiert. Denn natürlich hat grundsätzlich jeder Mensch erstmal ein Altersvorsorgeproblem, aber leider, leider Gottes ist es nicht allen so wichtig, das Altersvorsorgeproblem zu lösen. Ich würde sagen, diejenigen, die ein bisschen was im Kopf haben, die verstehen das, dass man das Ganze lösen muss, dass man da was dafür tun muss. Bei manchen ist halt einfach Hopfen und Malz verloren. So. Das heißt, bevor wir anfangen, irgendwas zu verkaufen, bevor wir irgendwelche Produktanalysen machen, bevor wir irgendwas vorbereiten, müssen wir eine ordentliche Bedarfsanalyse machen. Und in meinem Verständnis geht das Ganze recht simpel, aber gleichzeitig auch sehr effizient. Also ein Erstgespräch und eine Bedarfsanalyse muss nicht 2 Stunden gehen. Das geht auch durchaus schneller. Wichtig ist, den Kunden erst einmal auf einer persönlichen, auf einer rationalen, aber gleichzeitig auch auf einer emotionalen Ebene kennenzulernen, um zu verstehen, mit wem rede ich hier denn überhaupt? Wer sitzt mir da gegenüber? Was ist ihm wichtig? Und auf welche Dinge muss ich in meiner Beratung bei ihm achten? Dafür gibt es ein sogenanntes Anforderungsprofil oder man kann es auch Bedarfsanalyse nennen. Wobei Bedarfsanalyse geht dann später nochmal genauer in das Produktdetail rein. Ich würde das Ganze hier als Anforderungsprofil betiteln. Und das Anforderungsprofil, das effizienteste Anforderungsprofil, was ich seit Jahren anwende und was sehr gut funktioniert für mich und für viele, viele andere Vermittler, ist aufgebaut auf 4 wichtigen Fragen. Und das, was ich euch jetzt mitgebe, ist mit eines der Erfolgsgeheimnisse unserer Lead-Berater, mit eines meiner Erfolgsgeheimnisse als Verkäufer, diese 4 Fragen im Erstgespräch zu stellen, sie richtig zu stellen vor allem und richtig auf die Antworten des Kunden reagieren. Das ist mit das Wichtigste. Es reicht nicht, diese Fragen zu stellen und so zu tun, als wäre das ein FBI-Verhör, sondern du musst mit diesem Werkzeug, mit diesen Fragen richtig umgehen können. Gehen wir die 4 Fragen mal nacheinander durch. Frage 1, die ihr immer direkt am Anfang stellen wollt, ist: Wer bist du? Ihr wollt persönliche Infos von dem Kunden haben. Und natürlich sitze ich mit dem Kunden nicht dran im Gespräch und sage: Hey, wer bist du eigentlich? Erzähl mal. Sondern man kann es charmant umschreiben. So, hey, wir sitzen im Zoom-Call, gut funktioniert Ton, Bild, schön, dass du da bist, gut, dass es geklappt hat. Vorweg, bevor wir starten, mir ist es unglaublich wichtig zu verstehen, mit wem ich hier sitze, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt hier bist und was dir für heute denn überhaupt wichtig ist. Magst du mir vielleicht mal ein paar persönliche Informationen über dich geben, damit ich so ein Feeling dafür bekomme, mit wem ich hier gerade zu tun habe? Und dann den Kunden einfach reden lassen. Ihr werdet Wunder merken, was passiert, wenn ihr den Leuten die Bühne bietet, über sich selbst zu reden. Wenn da ein paar Introvertierte sitzen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, aus sich rauszukommen, dann könnt ihr denen natürlich Hilfestellung geben und sagen: Hey, wie schaut's aus? Wie schaut dein Privatleben aus? Was arbeitest du? Wie hoch ist dein Einkommen ungefähr? Hast du Familie? Wie ist deine Wohnsituation? Und so weiter und so fort. Also die wichtigen Fragen halt, damit ihr so ein bisschen Feeling dafür bekommt. Ja? Dann geht es in den allermeisten Fällen bei euch, so wie bei mir, wie bei allen anderen, die diesen Podcast zuhören, egal ob sie im Strukturvertrieb oder in der Maklerschaft sind, um Finanzberatung. Das heißt, es geht entweder darum, den Kunden richtig dazu zu beraten, wie er mit seinem Geld umgehen soll, wie er sparen soll, welche Versicherungsprodukte sinnvoll für ihn sind oder was für eine Kapitalanlage er sich anschaffen soll. Da ist es natürlich wichtig, den Kunden erstmal abzuholen und zu prüfen, was hat er denn in seinem bisherigen Leben schon gemacht. Wenn es halt ein sehr, sehr junger Kunde ist, dann hat er wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Erfahrung damit, außer vielleicht mit irgendeiner Bankberatung oder so. Wenn es jemand ist, der in seinen 30ern ist, der hat das ein oder andere Angebot auf jeden Fall schon mal erhalten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, den Kunden nach seiner Erfahrung zu fragen und natürlich auch seine Ängste, Sorgen, Bedürfnisse, Bedenken herauszukitzeln. Und das könnte natürlich so sein, dass du sagst: Ja, wie ist denn deine Erfahrung mit Finanzdienstleistungen? Das wäre die schlechte Variante. Oder du kannst sagen: Hey, Hast du dich denn schon mal im Laufe deines Lebens von irgendjemandem zu dem Thema Finanzen, Versicherungen, Geldanlagen beraten lassen? Und wenn ja, wie ist das dann gelaufen? Die meisten Leute werden dann irgendwas von sich geben, entweder sie waren mal bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder hatten sich mal von so irgendjemandem mit dem Namen Vermögensberatung im Titel beraten lassen und dann hatten sie damit gewisse Erfahrungen. Wie ist es gelaufen? Was fandst du gut? Was fandst du nicht so gut? Es gibt ja einen Grund dafür, warum du hier bist und das würde mich persönlich interessieren. Und dann sagen die Leute, jo, hat mir nicht gefallen, Produkte waren zu teuer, nach dem Abschluss hat er sich nicht mehr gemeldet, äußern ihre Bedenken und äußern ihre Wut oder ihre Frustration vielmehr oder was auch immer. Und das Beschissenste, was du dann machen kannst, ist zu sagen, ja, keine Sorge, bei mir passiert das nicht. Genau deswegen bist du hier, damit das nicht vorkommt. Hahaha. Ja, könntest du natürlich machen und dann zur nächsten Frage übergehen. Aber glaubst du, du gewinnst das Vertrauen des Kunden damit, indem du einfach sagst, nee, bei mir passiert das nicht? Deshalb gebe ich dir jetzt mit, wie du es besser machen kannst. Mal angenommen, der Kunde sagt, hey, hat mir überhaupt nicht gefallen, ich habe viel zu viele Versicherungen verkauft bekommen, der Berater hat sich nicht gemeldet. Dann kannst du sagen, okay, was würdest du dir denn wünschen, wie die Beratung im Optimalfall aufgebaut sein soll? Welche Bedenken hast du? Hast du irgendwelche Ängste in Bezug auf die Beratung, die wir von vornherein klären sollten? Offene Fragen stellen und den Kunden einfach reden lassen. Damit zeigt ihr natürlich auch, dass ihr ein Verständnis für ihn habt. Also das ist aktives Zuhören. Ihr sagt nicht einfach, okay, habe ich verstanden, nächste Frage. Sondern ihr versucht die Situation wirklich ernsthaft zu verstehen. Und bietet ihm dann natürlich eure Lösung an. Frage Nummer 3, die mit am wichtigsten ist, ist die Erwartungshaltung des Kunden. Warum hast du dir hier Zeit genommen? Warum bist du hier in diesem Gespräch? Und was erwartest du denn eigentlich? Was glaubst du, was in diesem Gespräch passieren wird? Und was soll aus deiner Sicht passieren, damit du sagst, okay, das Ganze hat sich hier gut gelohnt? Die Erwartungshaltung des Kunden ist super, super wichtig, weil das ist das Fundament, auf dem ihr eure Beratung aufbaut. Wenn der Kunde sagt, ja, ich wollte mir das einfach mal anhören und mal gucken, was da so dahinter steckt, dann hat er noch nicht gesagt, was sein wahrer Grund ist. Könnt ihr ja natürlich sagen, okay, und was soll im Optimalfall für dich rauskommen? Hättest du gerne ein besseres Angebot? Hättest du gerne eine Möglichkeit, mehr Geld zu sparen? Wie schaut das Ganze aus? Ja? Wichtiger Punkt. Regel für die komplette Beratung und generell für die Kommunikation mit Menschen, es sei denn, ihr seid irgendwie ein Coach oder irgendwas, vermeidet um jeden Preis das Wort warum. Also wenn der Kunde jetzt sagt, ja, ich wollte mir einfach mal angucken, was ihr hier anbietet und mir eine Meinung bilden und ihr sagt, ja, warum willst du dir das Ganze angucken? Ihr merkt schon, das Ganze ist so ein bisschen frech, so ein bisschen bevormundend, so ein bisschen irgendwie, hat so irgendwie ein komisches Feeling, ja? Oder mein Lieblingsangebotssatz, beziehungsweise was für Angebotssatz, mein Lieblingsbeispiel in dieser ganzen Geschichte. Kunde hat einen Termin vereinbart, kommt nicht zum Termin, Berater ruft Kunde an und der Kunde sagt, ja, ich habe es mir doch anders überlegt. Ich habe kein Interesse mehr an dem Angebot. Und dann sagt der Berater, ja, warum hast du kein Interesse mehr an dem Angebot? Das ist wie ein Schlag in die Fresse. Das will keiner hören. Stattdessen kann man das Ganze umschreiben. Anstatt zu sagen, hey, warum bist du hier in der Beratung? Was ist deine Erwartungshaltung in dieses Gespräch? Was soll in diesem Gespräch passieren, damit das Ganze für dich gut funktioniert? Was waren deine Beweggründe, dich hier bei uns zu melden und die Zeit für dieses Gespräch zu nehmen? Imagine, die Antwort wird wahrscheinlich dasselbe sein, wie wenn die Warum-Frage richtig verstanden wird. Aber das klingt alles nicht so aggressiv wie dieses Warum. Und wenn der Kunde euch die Erwartungshaltung mitgeteilt hat, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Erwartungshaltung entweder zu erfüllen oder Best Case sogar zu überbieten. Wichtig ist, dass ihr hier schon in der Erwartungshaltung einen Vorverkauf macht mit einem Satz wie, also mal angenommen, wir schaffen es, dir eine Geldanlage zu zeigen, die flexibel, sicher und rentabel ist, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann ist das eine gute Beratung für dich und dann kommen wir beide auch ins Geschäft, richtig? Das kann man jetzt natürlich ein bisschen feinfühliger sagen, das ist etwas offensichtlich, was man damit versucht, aber ihr versteht schon, was ich meine. Also ihr müsst eine gewisse Verbindlichkeit in eurem Gespräch mit eurem Kunden gemeinsam hinkriegen. Und zum Schluss die vierte und aus meiner Sicht mit am wichtigsten die Frage ist, was müsste denn passieren, damit du von der Beratung so begeistert bist, dass du nicht nur Kunde bei mir wirst, sondern die Beratung auch als empfehlenswert empfindest und davon weitererzählst. Weil unser komplettes Geschäftsmodell hängt ja davon ab, dass wir begeisterte Kunden haben, die von unserer Beratung weitererzählen. Und dann erzählt der Kunde einfach, was für ihn wichtig ist. Ihr hört einfach nur zu. Ihr solltet das Thema Empfehlung auf jeden Fall innerhalb der ersten 15, 20 Minuten im Erstgespräch ansprechen. Das ist meine persönliche Empfehlung an euch und macht es mit der richtigen Empfehlungstechnik. Welche es gibt, da gibt es unzählige, die ihr da lernen könnt. Da werde ich vielleicht nochmal eine separate Podcast-Episode dazu machen. Aber schon mal im Erstgespräch anzusprechen, dass ihr empfohlen werden wollt und dem Kunden Best Case zu zeigen, wie die Empfehlung bei euch funktioniert und was der Kunde davon hat, wird dafür sorgen, dass eure Empfehlungsquote nach oben geht. Dann kommt der eigentliche Kern des Verkaufens, nämlich was mache ich, wenn der Kunde nicht kaufen will? Ich habe Riesen-Performance abgeliefert und der Kunde sagt, nö, will ich doch nicht. Dann gibt es meistens einen Grund dafür. Entweder ist es ein Einwand, also etwas, was der Kunde noch nicht zu 100% verstanden hat, was er noch nicht richtig begriffen hat oder was er vielleicht falsch verstanden hat, oder ist es ein Vorwand, das heißt, der Kunde will seinen wahren Grund nicht sagen. Optimalerweise findet ihr raus, was ein Einwand oder was ein Vorwand ist und entwickelt eine gewisse Art Bauchgefühl dafür. Einwände zu behandeln, respektive auf Einwände einzugehen, ist super, super wichtig, weil ein Einwand ist meistens nur ein Kommunikationsproblem. Vorwände ist eine schwierige Sache. Wenn jemand einen Vorwand bringt und hartnäckig dranbleibt, da habt ihr auch keine Chance, da ranzukommen. Bleiben wir mal beim Thema Einwände. Ein gutes Zitat, was ich mir für immer eingeprägt habe, ist von unserem guten Freund und Maklerkollegen Thomas Korsus. Der sagt nämlich, die beste Einwandbehandlung ist es, den Einwand gar nicht erst entstehen zu lassen. Also mit einer Einwand-Vorweg-Behandlung zu machen. Und ich kann es nur sagen, wie es ist. Thomas macht das Ganze wie kein anderer. Er ist ein richtiger Meister in dieser Einwand-Vorweg-Behandlung. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr in seinem Videokurs anschauen. Den verlinke ich euch hier in den Shownotes in dieser Podcast-Episode. Aber wenn der Einwand dann mal doch zustande kommt, weil ihr jetzt nicht euch für die Technik der Einwand-Vorweg-Behandlung entschieden habt oder vielleicht irgendwas übersehen habt oder der Kunde halt doch irgendwie einen Einwand bringt, aus irgendwelchem Grund auch immer, dann ist es natürlich wichtig, darauf reagieren zu können. Und jetzt kommt ein Geheimnis zum Thema Einwandbehandlung. Und schreibt euch das hinter die Ohren, notiert es euch irgendwo, packt es als Bildschirmhintergrund auf euer Handy, wie auch immer. Es gibt nur drei richtige Einwände, die der Kunde bringen kann. Mehr gibt's nicht. Kein Interesse, keine Zeit, kein Geld. Alles andere sind nur Variationen davon. Oder anders gesagt, ihr als Berater oder wir als Verkäufer haben immer die Möglichkeit, uns perfekt auf ein Verkaufsgespräch vorzubereiten, denn es kann ja nur ein Nein in Form von kein Interesse, keine Zeit oder kein Geld kommen. Was anderes ist nicht möglich. Wenn jemand sagt, ich habe schon einen Berater, dann ist das kein Interesse. Wenn jemand sagt, hey, ich habe gerade beruflich super viel um die Ohren, habe gar keinen Kopf für dieses Thema, es ist keine Zeit. Wenn jemand sagt, hey, ich kann mir deine Beratung gerade nicht leisten, dann ist kein Geld. Wenn jemand sagt, das Produkt ist zu teuer, dann ist kein Geld. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, aber ich habe schon Produkte, deswegen glaube ich nicht, dass ich deine Beratung brauche, dann ist kein Interesse. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und wenn ihr diese Einwände und die Variation davon erkennen könnt, dann seid ihr auf jedes Verkaufsgespräch perfekt vorbereitet. Der Kunde kann sich nicht so gut auf ein Verkaufsgespräch vorbereiten wie ihr. Und das ist die größte Geheimwaffe überhaupt, wenn man sie richtig nutzt. Und dazu kommen wir jetzt. Denn es ist natürlich immer schön, darüber zu sprechen, dass es nur drei Einwände gibt und dass man die lernen muss und so weiter und so fort. Aber wie behandelt man denn Einwände klug? Also eine unkluge Einwandbehandlung ist es, wenn der Kunde sagt, hey, das ist mir echt zu teuer, kann ich mir im Moment nicht leisten. Und dann zu sagen, ja, was ist für dich denn teuer? Flugzeugträger wäre teuer. 150 Euro Altersvorsorge ist doch nicht teuer. Das ist eine beschissene Einwandbehandlung. Ja? Weil die weder das Problem des Kunden wirklich aufgreift, noch dem Kunden eine bessere Alternative bietet, noch sorgt sie dafür, dass der Kunde seine Meinung ändert. Oder was auch eine sehr, sehr beschissene Einwandbehandlung ist, ist die Frage, warum? Habe ich vorhin schon erläutert. Ich möchte dieses Thema Altersvorsorge jetzt noch nicht angehen. Ja, warum willst du das nicht angehen? Ist dir das denn nicht wichtig? Wird kein Kunde darauf reagieren. Niemand. Niemals. Auf gar keinen Fall. Ihr müsst da gefühlvoller, emotionaler, empathischer rangehen. Und damit ihr das in Zukunft machen könnt, gebe ich euch hier 6 Einwandbehandlungstechniken, 6 Verkaufstechniken mit, die, wenn ihr sie lernt, euren Umsatz vervielfachen werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bisher habe ich das Ganze halt so gemacht, dass ich immer eine Struktur für einen Einwand oder für eine Verkaufstechnik mitgegeben habe, wie man das Ganze behandeln soll. Allerdings hatte ich mir dieses Mal gedacht, dass es ein bisschen besser wäre, das Ganze zu benennen, damit man weiß, was man anwendet und damit man weiß, was man üben soll. Ja? Ihr müsst nicht alle 6 Techniken perfekt von vornherein können. Sucht euch eine aus, lernt die bis zum Erbrechen, bis sie richtig gut funktioniert und dann geht zur nächsten über. Und irgendwann könnt ihr Einwände richtig gut behandeln. Das kann ich euch versprechen. Kommen wir mal zu der Praxis. Technik Nummer 1 ist die bedingte Zustimmung. Ich werde das Ganze so aufbauen, dass ich euch jetzt einen beispielhaften Einwand bringe und euch dann zeige, was eine mögliche Einwandbehandlung wäre. Das bedeutet nicht, dass das die perfekte oder die optimale oder die einzig richtige Variante ist, aber es soll euch ein Feeling dafür geben, wie sowas aufgebaut ist und wie ihr das für euch adaptieren könnt. Bei der bedingten Zustimmung geht es darum, erst einmal dem Kunden Zuspruch zu geben und ihm mitzuteilen, hey, ich höre, was du sagst, ich verstehe das vollkommen. Es gibt allerdings einen Punkt, den du noch nicht bedacht hast und der in deiner Entscheidungsfindung auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Also mal angenommen, der Kunde sagt, hey, BU, geiles Thema, aber 80 Euro im Monatsbeitrag für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist mir einfach viel zu teuer. Dann könnte ich dir sagen, hey, ich verstehe deine Bedenken vollkommen. 80 Euro klingt zunächst nach viel Geld. Allerdings solltest du bei deinen Entscheidungen mit berücksichtigen, dass deine Arbeitskraft bis zum Renteneintritt einen Wert von über 1,5 Millionen Euro hat. Und im Ernstfall ersetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung dein Einkommen und sorgt dafür, dass du weiterhin deinen Lebensstandard halten kannst und dass du dir keine Gedanken um Einkommen, um Geld, um sonst irgendwas machen musst. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn dich dein Leben schon mal richtig trifft, wie scheiße ist es dann auch wirklich noch über Geld nachdenken zu müssen? Das ist der bedingte Zuspruch. Du sagst, hey, ich verstehe das. Das klingt erstmal nach viel Geld. Allerdings musst du berücksichtigen, dass der Vorteil der ganzen Sache viel schwerer wiegt als diese 80 Euro. Jetzt in diesem Beispiel. Und das könnt ihr grundsätzlich bei jedem Argument, bei jedem Einwand bringen. Erstmal den Zuspruch geben und das Verständnis mitteilen. Und dann die Argumente oder die USPs oder die Schlüsselfaktoren nochmal in die Entscheidungsfindung des Kunden mit einfließen zu lassen, damit er die Möglichkeit hat, seine Entscheidung wirklich zu überdenken. Gehen wir zum zweiten Punkt. Zweites Thema oder zweite Einwandbehandlungstechnik ist das Dilemma oder das künstliche Dilemma oder das erschaffene Dilemma oder wie auch immer. Es geht darum, dass jedem Kunden vor Augen führt, dass es eigentlich nur 2 Optionen gibt. Entweder die schlechte oder die gute. Und es liegt an ihm, sich zu entscheiden, für welche er sich entscheidet. Das ist ganz simpel. Ne? Sagen wir zum Beispiel, der Kunde sagt, ich habe schon eine gute Altersvorsorge bei meiner Bank abgeschlossen. Dann könntet ihr das natürlich sagen, jo, blöd gelaufen oder meine ist besser oder keine Ahnung was. Oder wenn ihr die Dilemma-Technik anwendet, dann sagt ihr, hey, ich verstehe, dass es anstrengend klingt, das Thema Altersvorsorge jetzt nochmal aufzumachen, obwohl du dich schon darum gekümmert hast. Aber sicherzustellen, dass du eine sehr gute Altersvorsorge hast, lohnt sich. Das kann ich dir versprechen. Denn entweder du lässt alles so, wie es ist und hast am Ende das Risiko, dass du deutlich weniger Rente bekommst, als möglich gewesen wäre. Oder wir prüfen gemeinsam, was die beste Option der Altersvorsorge für dich ist und holen wirklich das Maximum in der Rente für dich raus. Da muss man jetzt auch nicht drauf pushen und drauf drängen oder wie auch immer. Unser menschliches Gehirn funktioniert automatisch so, dass die Leute sich Gedanken darüber machen und sagen, ja okay, du hast eigentlich recht. Ne? Diese Technik solltet ihr natürlich feinfühlig verwenden, weil du kannst jetzt nicht sagen, ja entweder wir machen das jetzt oder du wirst Flaschen sammeln oder sonst irgendwas. Also wenn ihr das so stumpf und abgebrüht macht und jeder durchschauen kann, was eigentlich der Sinn dahinter ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Das muss schon real sein. Allerdings ist das Dilemma von entweder du kümmerst dich richtig darum oder hast im Ernstfall richtig Pech für jeden ein relevanter Punkt. Deswegen würde ich an eurer Stelle euch überlegen, wie ihr das Dilemma in eure Verkaufsgespräche mit einfließen lassen könnt. Eine dritte Technik, eine sehr, sehr charmante Variante, einen Einwand zu behandeln, ist, den Einwand umzudeuten. Also nicht das wörtliche oder den wortwörtlichen Einwand zu nehmen, wie der Kunde es gesagt hat, und es ihm zurückzuwerfen, sondern eure persönliche Interpretation des Einwandes zu nehmen und mit eurer Ergänzung dem Kunden zurückzugeben. Also sagen wir, der Kunde sagt, hey, ich habe keine Zeit, mich mit dem Thema Versicherung auseinanderzusetzen, ich bin beruflich echt super eingespannt und deswegen klappt das jetzt im Moment nicht. dann könnte ich dir sagen, genau das ist der Vorteil meiner Beratung. Ich gestalte den Beratungsprozess so, dass du mit meinem Zeitaufwand, dass du mit minimalem Zeiteinsatz den besten Versicherungsschutz für deine Situation bekommst. Und im Leistungsfall kümmere ich mich darum, dass du dein Geld bekommst, ohne selbst Zeit investieren zu müssen. Dadurch stellen wir sicher, dass du deiner Arbeit nachgehen kannst, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was mit deiner Versicherung ist. Das ist natürlich eine etwas schwierigere Technik, weil ihr die Interpretation drauf haben müsst. Ihr müsst das richtig gut üben. Ihr müsst wissen können, was ihr da als Einwand bzw. Einwandbehandlung sagt. Aber ein guter Opener ist immer genau deshalb. Das ist der Grund, weshalb. Genau aus diesem Grund sollten wir das tun. Nicht, dass du keine Zeit hast, ist tatsächlich der Grund, warum wir nicht drüber sprechen sollten, sondern weil du keine Zeit hast, sollten wir unbedingt drüber sprechen, weil wenn es dich trifft, im Ernstfall, hast du ja auch keine Zeit. Weil du musst ja trotzdem deiner Arbeit nachgehen. Also helfe ich dir dabei, auch in dieser Situation entspannt zu sein und dafür zu sorgen, dass dein Leben weitergeht und dass du dich auf deine Karriere fokussieren kannst. Technik Nummer 4, die Nachteil-Vorteil-Methode. Nachteil-Vorteil-Methode ist ein bisschen ähnlich wie der bedingte Zuspruch, hat allerdings ein bisschen einen anderen Aufbau. Die Nachteil-Vorteil-Methode ist so aufgebaut, dass ihr den Nachteil, den der Kunde nennt, akzeptiert und sagt, ja, das stimmt. Der Nachteil ist real da. Allerdings ist der Vorteil so groß, dass man den Nachteil in Kauf nehmen kann. Zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, hey, die Kosten für die Rentenversicherung sind mir zu hoch. Jeder, der irgendwie das Thema ETF oder Rentenversicherung schon mal behandelt hat, hat diesen Einwand wahrscheinlich gehört. Dann, anstatt zu diskutieren und zu sagen, ja, aber die Kosten sind nicht alles und es gibt noch andere Faktoren, die wichtig sind, könnte ich die Nachteil-Vorteil-Methode nennen. Die Nachteil-Vorteil-Methode funktioniert so, ihr nennt erst den Nachteil. Ja, das stimmt. Die Kosten sind etwas höher als bei beratungsfreien Produkten. Aber bedenke, dass bei diesem Produkt ein enormer Steuervorteil vorhanden ist, von dem du profitieren kannst und zusätzlich eine lebenslange Rente gezahlt wird, solange wie du lebst, egal was passiert. Das ist bei kostengünstigen beratungsfreien Produkten nicht der Fall. Das heißt, ihr nennt erst den Nachteil und akzeptiert ihn und bringt dann einen Vorteil, der so groß ist, dass der Nachteil verschwindend gering ist. Das ist super, super wichtig. Ich zeige es euch nochmal. Die Kosten für die Rentenversicherung sind mir zu hoch. Ja, das stimmt. Die Kosten für diese Rentenversicherung sind etwas höher als bei beratungsfreien Produkten. Aber du solltest bedenken, dass du bei diesem Rentenversicherungsprodukt einen Steuervorteil hast, der sich immens auf deine Rente auswirkt. Und du bekommst eine lebenslange Rente, egal wie lange du lebst. Das ist bei anderen Produkten so nicht gegeben. Probiert das mal aus. Ich wette mit euch, das Ganze funktioniert. Der fünfte Punkt oder die fünfte Einwandbehandlungstechnik, die funktioniert sehr, sehr gut, wenn ihr schon Referenzen habt. Referenzen in Form von Kundenstimmen, in Form von Kundenbewertungen, in Form von einem Kundenstamm, in Form von einem Social-Media-Auftritt, in Form von Social Proof, in Form von irgendwas. Referenzen sind immer geil, weil wir Menschen uns immer gerne anhand dessen orientieren, was andere tun. Und je mehr Personen das tun oder je bedeutender die Person ist, die das tut, umso mehr haben wir den Zuspruch, dass wir das auch machen sollten. Denn wenn andere das tun, warum sollte es für mich dann schlecht sein? Wenn der Kunde also zum Beispiel sagt, ich bin schon gut aufgestellt, dann wäre der Einwand oder die Einwandbehandlung nach der Referenzmethode ungefähr wie folgt. Daran habe ich keinen Zweifel, das dachten die meisten unserer über 700 Kunden auch, als sie zu uns gekommen sind. Als wir ihnen allerdings aufgezeigt haben, wie viel Geld sie aktuell verlieren, weil sie bisher keine Förderung, keine steuerlichen Ersparnisse innerhalb ihres Finanzkonzeptes nutzen, waren alle begeistert von dem Mehrwert, den unsere Beratung bietet. So oder so ähnlich könnte das Ganze klingen. Ihr müsst aber Referenzen haben, auf die ihr euch real beziehen könnt. Dann ist das Ding ein geiles Werkzeug, mit dem ihr richtig, richtig viel Kunden zurückholen könnt und mit dem ihr richtig Mehrwert bieten könnt. Und Punkt Nummer 6, last but not least, ist die Akzeptanz- und Gegenvorschlagmethode. Das ist eine Methode, die insbesondere dann gut ist, wenn ihr einen Kunden habt, der reflektiert ist, der ein bisschen mitdenkt und der ganz klar weiß, was er eigentlich möchte oder was ihr falsch gemacht habt. Also Ein Beispiel könnte sein, ein Kunde beschwert sich darüber, dass der Service, den ihr versprochen habt, nicht eingehalten wurde. Oder ist es irgendwas, was weiß ich, irgendwas mit der Police ist falsch gelaufen oder im Leistungsfall ist irgendwas schief gelaufen. Der Kunde beschwert sich bei euch und sagt, hey, der Service ist echt nicht geil. Dann wäre die Akzeptanz- und Gegenvorschlagmethode diejenige, dass ihr den Fehler, der euch unterlaufen ist, aus Sicht des Kunden akzeptiert und nicht dagegen argumentiert und nicht versucht dagegen zu halten, sondern ihr sagt, okay, er ist echt blöd gelaufen. Und dann dem Kunden die Frage stellt, was hätte ich denn besser machen können? Oder was wünschst du dir denn, was eine bessere Option für dich wäre? Und den Gegenvorschlag, den macht der Kunde dann, nicht ihr. Das heißt, ihr akzeptiert diesen Kritikpunkt des Kunden, diesen Einwand und sagt dem Kunden, okay, was wäre denn deine Wunschlösung und schreibt das mit. Denn wenn der Kunde seine Wunschlösung genannt hat und ihr gleichzeitig ein Angebot habt, was passend zu seiner Wunschlösung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht kauft, relativ gering. Das Ganze kann man auch auf was anderes anwenden. Zum Beispiel habt ihr einem Kunden, I don't know, eine Basisrente angeboten und er findet das nicht gut, weil er an das Geld nicht rankommt. Dann sagt ihr, okay, anhand unseres Erstgesprächs, an den Informationen, die ich von dir bekommen habe, habe ich verstanden, dass der Steuervorteil für dich sehr, sehr wichtig ist und die Flexibilität nicht so wichtig ist. Allerdings kann es sein, dass ich das falsch verstanden habe. Was wünschst du dir denn von dem optimalen Altersvorsorgeprodukt? Und dann zählt er seine Gründe auch. Vielleicht, dass du natürlich einen Steuervorteil bringst, soll aber flexibel sein. Mir ist es wichtig, an das Geld ranzukommen und die Rentabilität sollte hoch sein. Dann habt ihr perfekt das passende Produkt, also dritte Schichtpolice, parat und sagt, guck mal, das hier wäre vielleicht eine bessere Option. Somit sind wir jetzt bei den 6 Einwandbehandlungstechniken und Einwandbehandlungsmethoden durch. Natürlich ist es innerhalb dieser Podcast-Episode etwas oberflächlich gewesen, weil eine Podcast-Episode niemals ein vollständiges Verkaufstraining ersetzen kann. Allerdings, wer möchte, kann mir gerne schreiben. Wir haben innerhalb unserer Gruppe regelmäßig Verkaufstrainings zu den unterschiedlichen Themen, zum Thema Immobilien, zum Thema Versicherung, zum Thema Investment etc. Und vielleicht ist es ja interessant für euch, an diesen Verkaufstrainings teilzunehmen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat euch gefallen und hat euch einen Mehrwert gebracht. Wünsche euch noch einen wunderschönen Nikolaustag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode und beim nächsten Learning von 24 Learnings für 2024. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.